Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ich bin euer Lieblingssüchtiger. Dominik Forster. Forster, geil, Junge. Also, Freunde und Freundinnen, liebe Zuhörerinnen und einfach Friends, es geht wieder los. Es waren jetzt auch nur 3 Wochen Pause, weil ich ja an den Arbeiten zu meinem Powerprogramm bin. Es war ein extrem Scheißsatz, aber ich bin da voll im Powerprogramm drin. Also das Powerprogramm wird ein 6-monatiges Begleitprogramm, teils Videokurs, teils 1:1 Betreuung von mir für dich oder zumindest für den Teilnehmer, für die Teilnehmerin. Weil mich ja immer alle fragen, ja, okay, wir haben jetzt deinen Weg in die Sucht verstanden, wir haben auch verstanden, wie hast du es rausgeschafft, aber was kann ich denn jetzt als Betroffener tun? Was muss ich tun, um aus der Sucht rauszukommen? Was muss ich tun, um an der Sucht vorbei zu schlittern? Und was kann ich als Angehöriger machen, um den Betroffenen wirklich zu helfen? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es in meinem Power-Programm. Ich arbeite die ganze Zeit, bin die ganze Zeit am Skripte schreiben, am Videos aufnehmen, am Videos schneiden. Und heute ist so ein Tag, ich pack's einfach nimmer. Mir jeden Tag meine Fresse reinzuziehen, mir jeden Tag. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich schreibe ja das Skript. Das Skript besteht ja aus meiner Lebensgeschichte und aus, ich hoffe, klugen Sätzen, die ich ja sonst jeden Tag so rausbretter. Das muss ich jetzt quasi niederschreiben. Dann muss ich den Text ja lernen, dann muss ich ihn aufsagen und dann muss ich ihn mir immer und immer wieder anhören, um ihn zu schneiden. Und ich muss sagen, mir reicht's jetzt, deswegen nehme ich jetzt diese Podcast-Folge auf und ich mache es jetzt so, ich werde hier das Ganze nicht nochmal hören. Ich werde es mir nicht nochmal anhören. Wenn Fehler drin sind, egal. Hier in der Folge geht es heute um einen Talk mit Nadira. Nadira kennt er ja schon aus 3 weiteren Folgen. Sie hat mit 14 das erste Mal Meth gezogen, war bei Leroy und bei Hyperbowl, hat einen eigenen YouTube-Channel und wir sprechen unter anderem über Lean, Codein. Ihr findet heraus, warum sie dann zu Crystal gegriffen hat. Und das Ganze nimmt nochmal eine überraschende tiefe Wendung mit einem wirklichen Deep Talk und einer brachialen Erkenntnis. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Jetzt kriegt ihr nochmal mein catchy Intro und dann geht's los. Hä? Hä? Was? Naja, gut, okay. Dein Wille geschehe. Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe auf dich gewartet, lieber Hörer
und Hörerin.
Ich hoffe, es gefällt dir. Bleib ruhig dran, ich bin dein Lieblingssüchtiger. Was geht ab? Und die Folge ist heute.
Nein, 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 Dominik. Komm, Forster, streng dich jetzt nochmal an, mach mal was anderes. Wir spielen jetzt einen coolen Beat und dann machst du einfach weiter. Und hör vor allem auf mit deinem scheiß Gesinge. Du bist Ex-Chunky, Ex-Dealer, Ex-Knacki, bla bla bla.
Spaß beiseite, liebe Freunde und Freundinnen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Klartext, ein Ex-Chunky packt aus, bevor es losgeht.
Achtung, Trigger, Trigger, sei gewarnt, lieber Freund. Es geht um Knast, Missbrauch, Drogeneskapaden.
Humor ist natürlich auch dabei, das ist aber nie despektierlich gemeint. So. Jetzt stell dich doch bitte nochmal vor.
Okay, also ich bin die Nadira. Ich komme aus dem Osten, also in der Nähe von Leipzig. Und also dort bin ich aufgewachsen und wie vielleicht auch schon mehrere Leute gehört haben oder aus den Medien, dass da halt Crystal viel konsumiert wird. Und auch ich war früher mal Crystal-abhängig. Also ich habe mit 14 bin ich in die Szene gerutscht und war dann 5 Jahre stark abhängig, bis ich irgendwann mit das Leben nehmen wollte. Und ich habe es zum Glück nicht gemacht, habe stattdessen Therapie gemacht. Und genau, jetzt bin ich seit 5 Jahren clean und studiere soziale Arbeit in Freiburg. Ja, und gehe jetzt damit sozusagen an die Öffentlichkeit. Also ich habe einen YouTube-Kanal und war bei Hyperbowl, Open Mind und ja, verschiedene Stellen, will ich jetzt auch gar nicht alles aufzählen. Genau, und rede darüber, um vielleicht ein bisschen Suchtprävention zu machen. Ja. Dass vielleicht Leute aus meinen Fehlern lernen können.
Ja. Das ist toll. Das ist ja auch das, was ich so mit meiner Geschichte quasi vorhabe. Und ich habe das ja ganz lange jetzt bei mir alleine so gemacht, bin so alleine meinen Weg gegangen. Jetzt habe ich aber letztens so einen geilen Online-Kurs gemacht. Und da hat der Meister quasi gesagt, dass ganz viele Trainer und Sprecher und Speaker und Coaches und Autoren und was weiß ich gebraucht werden, vor allem in Zukunft, weil es Menschen gibt, die quasi die Weisheiten der Welt, na, also alles wurde ja irgendwie schon mal gesagt, jeder weiß auch, dass Drogen schlecht sind, so, aber es gibt Menschen, die quasi nur durch mich oder nur durch dich das Gesprochene verstehen können.
Ja, voll.
So, und deswegen ist jetzt seit diesem Jahr so mein Ansatz, dass wir uns irgendwie zusammenschließen müssen. Oder was heißt zusammenschließen müssen? Aber es ist sehr, sehr sinnvoll, wenn wir einfach unsere Informationen, die wir alle so gesammelt haben, zusammentun und uns quasi gegenseitig unterstützen, weil das Drogenproblem, das wird zwar an sich jetzt auf die Masse gesehen immer weniger, weil es ja so Bewegungen wie Fitnesstrend oder vegane Ernährung oder was weiß ich alles so gibt, aber die, die anfangen, Drogen zu nehmen, die kacken meistens in kurzer Zeit richtig heftig ab.
So. Ja. Ja, und es gibt ja auch noch neue Bewegungen, also die auch schon wieder, die ich selber auch gar nicht mehr ganz verstehe, also dieses mit dem Trap, mit dem Xanax, Teledin und so weiter.
Ja, das ist auch ein schlimmes Ding. Ja.
Ja, was halt an sich eigentlich genau das Gleiche ist, wie das, was ich damals gelebt habe, halt, aber es ist halt so eine neue Jugendbewegung. Genau, also es entwickelt sich halt einfach immer weiter so.
Genau, und die finden ja auch immer neue Möglichkeiten. Also ne, Lean, wie du es ja sagst, auch Xanax oder sowas, das kenne ich nur aus YouTube quasi. Also ich habe es selber nie genommen. Hab davor auch nie gehört. Das ist eben, genau wie du richtig sagst, im Laufe dieser Trap-Bewegung gekommen. Und Lean ist ja nichts anderes als Codein. So, und Codein gab es natürlich damals auch schon. Und das habe ich auch mal probiert und war aber völlig Banane. So, und mein Ansatz war es ja eher, ich wollte ja eher die Drogen, die mich pushen und nicht die mich betäuben. Deswegen war das nichts für mich. Jetzt ist es halt einfach so dieser Lifestyle, ne? Weil die Leute denken, es ist so ein lilanes Getränk, das machen die ganzen Hip-Hop-Stars, die sind alle Millionär. Wenn ich das jetzt auch mache und dann ein bisschen Lieder mache, dann werde ich auch dahin kommen, wo die sind.
Ja.
Und das ist ja eben dieser ultimative Trugschluss. Und mir macht es auch ein bisschen Angst, wenn ich mir überlege, was da noch alles kommen wird, weil es gibt ja auch so Späße wie Alkohol rauchen, also durch Unterdruck zum Qualmen bringen, das Inhalieren oder immer noch mehr Medikamente oder diesen ganzen Scheiß.
Ja.
Ja, was mich jetzt direkt interessieren würde, weil das erste Mal habe ich von dir bei Leroy gehört oder gesehen, ich habe das Thumbnail da so gesehen und da war für mich gleich die Frage, also wenn du mit 14 angefangen hast, da war ja alles noch gar nicht so, also man hat ja dann die Hirnentwicklung noch gar nicht, um das alles zu verarbeiten, was da passiert. Mhm. Also bei mir war es erst mal mit 17 und mich hat es schon völlig durcheinander gewürfelt. Wie war denn das bei dir? Oder wie hat denn der erste Konsum überhaupt angefangen? Was war so der Auslöser und wie ist der genau passiert?
Also mein damaliger Freund war ja 21. Den habe ich kennengelernt durch einen anderen Ex-Freund sozusagen. Mit dem, das war so ein Punker, der war 16 Jahre alt und ich war 3 Monate mit dem zusammen. Und der hat halt immer gekifft und so und ja, war jetzt aber nicht total innig, diese Beziehung. Und der hat halt immer bei dem, also dem anderen Freund, der dann 21 war, hat er immer Gras eingekauft und dadurch habe ich halt den anderen kennengelernt. Genau, und damals wusste ich halt noch nicht, dass er heroinabhängig ist. Also das kam erst raus, wo ich dann schon mit ihm zusammen war. Genau, und dann ging das halt mit dem Punker dann auseinander und dann bin ich mit dem anderen zusammengekommen. Und ich weiß nicht, ich war damals noch sehr, ja, halt pubertär so. Ich war so voll gegen das System und fand das alles super spannend so. Leute, die halt so komplett anders leben, als ich das eigentlich kenne.
Ja.
Und der Mensch hat mich auch unheimlich fasziniert. Also ich war auch sehr lange Zeit noch total verliebt in ihn, auch wo wir schon getrennt waren. Und er war halt irgendwie auch so der erste Mensch, wo ich mich irgendwie verstanden gefühlt habe. Genau, und dann habe ich halt immer mehr mitgekriegt, so ja, der konsumiert und so. Und für mich war das halt alles irgendwie spannend, also ich bin total blauäugig da reingegangen. Und er wollte mich halt am Anfang immer davon abhalten, dass ich konsumiere. Also damals ging es noch um Heroin.
Ja.
Aber ja, ich habe mich halt dann irgendwie viel informiert, also ich habe einfach Sachen dazu gelesen und so weiter. Und dann war ich soweit und wollte das mal ausprobieren. Und ich weiß gar nicht, was ich zuerst konsumiert habe. Ich denke, Heroin, eigentlich auch voll krass, dass ich die erste harte Droge Heroin war.
Ja, das ist schade.
Ja, und es hat mich schon auf jeden Fall krass weggeschallert. So. Also ich meine, ich war halt auch echt klein und dünn und auch noch nicht wirklich, nicht so eine richtige Frau sozusagen.
Wie hast denn du das erste Mal das dann konsumiert? Also geschnupft?
Gezogen.
Ja.
Und ich weiß noch genau, dass ich habe das auf dem Spiegel gehabt, die 2 Lines, also die eine für mich und die eine für meinen Freund damals. Und habe mich selber so im Spiegel gesehen, wie ich da mit dem Röhrchen in der Nase bin und mich selber anschaue, wie ich das wegziehe.
Ja.
Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist krass. Also das ist einfach jetzt gerade ein krasser Moment oder eine krasse Entscheidung, das so zu tun. Aber es hat mich halt zu wenig davon abgehalten. Ich wollte einfach wissen, wie das ist. Und in meinem naiven Weltbild hat das auch, ja, wollte ich das einfach machen. Und ja, also ich an das erste Mal Heroin kann ich mich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Heroin bei mir auf jeden Fall krass gewirkt hat. Also ich habe mich hingelegt aufs Bett und war so total relaxed und war so super glücklich. Und war, also ich habe auch ab und zu geweint, weil ich so glücklich war sozusagen.
Ja.
Manchmal habe ich aber auch so Überdosen-Feeling gehabt. Also da war zum Beispiel einmal, da hat mein ganzer Körper angefangen zu jucken. Also wirklich jede Stelle und das war so unerträglich, dass es überall gejuckt hat. Dann habe ich mich ganz ausgezogen und obwohl es mir eigentlich nicht so, also damals kam ich mit meinem nackten Körper sozusagen auch noch nicht so klar, aber ja, es war mir scheißegal und ich habe mich halt komplett ausgezogen, habe ich gejuckt überall und gekratzt und bin total in Tränen ausgebrochen, weil ich dann voll Angst gekriegt habe. Genau, und also ich meine, ich habe auch nicht viel gebraucht, um viel zu merken. Genau. Und
ja, ist ja eh das in dem jungen Alter, also gleich irgendwie die heftigste Droge oder eine der heftigsten Drogen. Ja, also klar, dass dich das irgendwie weggescheppert hat.
Ja.
Was mich interessiert ist, also ich habe ja auch Drogen genommen, also das erste Mal Speed habe ich genommen, weil der coolste der Gruppe und ich wollte ja irgendwie immer so sein wie er oder vielmehr wollte ich nicht sein wie er, sondern ich wollte halt an der Stelle sein, wo er ist. Also den fanden irgendwie immer alle cool, aber auch ein wenig schräg und so. Und ich habe das erste Mal Speed gezogen, weil der coolste der Gruppe zu mir gesagt hat, ey, zieh das und ich schwöre, du hast den besten Tag deines Lebens. Also von Funktion und warum ich das jetzt alles mache, hatte ich ja noch gar keine Ahnung. Mhm. Und war das bei dir auch so? Also hast du quasi den Typen cool gefunden, hast du den gut gefunden und der hat das halt gemacht und dann hast du dir gedacht, ja, mache ich auch. Oder war das schon irgendwie dein Ziel, jetzt diese Droge speziell auszuprobieren?
Ja, also das mit dem Coolsein war eher beim Rauchen und Alkohol trinken. Da war das wirklich ganz konkret so, weil ich in der Zeit ein Außenseiter war und da war halt die Coolste aus der Klasse, hat halt immer geraucht.
Ja.
Und da habe ich angefangen zu rauchen aus dem Grund. Aber bei Heroin war es eher so, war es irgendwie so eine Neugier oder irgendwie, ich denke, mir hat schon irgendwie was gefehlt oder so, aber das war halt nicht so wirklich spürbar. Und es war halt einfach eine pure Neugier und nicht mal, also ich wollte ihm nicht profilieren oder sonst irgendwas, weil ich auch wusste, dass er jetzt auch nicht so viel davon hält, dass ich halt konsumiere. Ja, also über den Punkt, das war eher beim Rauchen und Alkohol trinken auf jeden Fall, das mit dem Coolsein sozusagen.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Also ich glaube auch, dass das, also ne, jede Droge hat ja eine Funktion und die funktioniert und über die Funktion kannst du ganz viel über den Menschen herausfinden, was er so alles gemacht hat, aber in dem Moment weiß man ja gar nicht, was man tut und meistens fängt es eben immer mit dieser Neugierde an, also auch dieses kriminelle oder der kriminelle Lifestyle, den fand ich einfach unfassbar spannend.
Mhm. Weil erst war ja, ich das auf jeden Fall. Ja.
Zuerst war ich totaler Fan von den ganzen Superhelden. So, und dann hat es mich irgendwann so in die böse Schiene reingezogen und ich fand das alles so ultra spannend.
Ja.
Und so fängt es an, oder so fängt es meistens an, so war es bei mir und so war es ja auch bei dir. Und du hast dann diese eine Droge genommen und dann hast du aber irgendwann festgestellt, so, ja, was gibt's denn noch so?
Oder? Ja. Also ich habe dann halt einfach irgendwie querbeet, halt immer, also einfach immer, wenn er irgendwas am Start hatte, habe ich irgendwie mitkonsumiert. Und dann habe ich halt irgendwie erstmal Teile konsumiert und dann halt auch irgendwann Koks und Crystal. Und damals war er nämlich auch noch nicht ganz so krass von Heroin abhängig. Also das, wir waren ja 3 Jahre zusammen. Das hat sich erst nach einem Jahr ungefähr war das dann, dass er richtig auf Heroin hängen geblieben ist. Genau, und am Anfang war es halt irgendwie alles nur so spannend, ausprobieren und wie ist das und wie ist das und so. Und später in der Beziehung war ich halt eher damit beschäftigt, so, okay, mein Freund ist heroinabhängig. Ich selber konsumiere zwar auch ab und zu, aber also ich selber habe noch keine Abhängigkeit entwickelt. Und dann habe ich halt das erstmal gesehen, was Drogen denn mit Menschen machen. Ja. Und es war für mich richtig krass, so zu erleben, dass der Mensch, den ich liebe und von dem ich total viel halte, halt zu einem Monster wird. Also kann man nicht anders sagen.
Ja.
Weil er ist halt teilweise so ausgerastet und hat dann immer Entzüge gehabt. Ich meine, ich weiß, also so von Heroin hast du ja richtig krasse Entzüge, auch körperlich.
Ja, ja.
Und dann stand erstmal im Vordergrund, dass ich versucht habe, ihn halt da irgendwie rauszuholen. Und dann haben wir halt eine Entzugsklinik und eine Therapie und so versucht zu organisieren. Also da ist dann auch meine Mutter damit rein. Genau, und das hat halt nicht funktioniert. Und dann haben wir uns irgendwann getrennt und dann bin ich komplett abgestürzt. Also dann bin ich auf Crystal hängen geblieben. Dann habe ich halt auch angefangen, mir selber das zu kaufen und so, ja, wirklich regelmäßig zu konsumieren.
Und dann, was war denn dein schlimmstes Erlebnis auf Crystal? Oder gab es vielleicht auch so eine Kette an Ereignissen? Weil die Leute fragen mich auch immer, ja, was war denn jetzt das Schlimmste? Und dann sage ich immer, das Schlimmste gab es überhaupt nicht, sondern... Es ist halt so eine Kette irgendwie an Scheiße fressen erst gewesen und dann so eine Kette an total kaputten Situationen und dann war irgendwann jedes Wochenende so eine Nahtoderfahrung. Also einfach immer nur noch schlimmer, obwohl du dir ja vorgenommen hast, ey, ich mach das nie wieder.
Ja.
War das bei dir, also ein ausschlaggebender Punkt oder war es so eine Kette?
Also es ist auf jeden Fall eine Kette gewesen. Aber ich finde, also einerseits bewegt man sich dann natürlich auch in Kreisen, die halt, also wo krasse Sachen passieren einfach. Also
ja,
wo Leute sich das Leben nehmen, wo Leute Überdosen kriegen, wo ich beklaut wurde, wo ich bloßgestellt wurde. Also zum Beispiel hat mein Ex-Freund, also nicht der, mit dem ich 3 Jahre zusammen war, sondern der danach,
ja,
der hat Nacktfotos von mir auf Facebook hochgestellt, wo ich mit ihm Schluss gemacht habe und solche Scheiße halt. Also da sind ganz viele Sachen passiert, die, also mit denen ich eigentlich auch gar nicht zurechtkam und das wirklich am laufenden Band. Und wenn ich dann von schlimmen Erlebnissen erzählen soll, was wirklich konkret mit der Substanz zu tun hat, ist halt eben diese, also ich weiß nicht, ob es Nahtoderfahrungen sind, aber halt, wo ich zum Beispiel epileptische Anfälle gekriegt habe oder
ja,
wo ich so harte Krämpfe in den Füßen hatte, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich habe mich halt total abgemagert oder dass man irgendwie stundenlang irgendwie vorm Spiegel hockt und irgendwelche Pickel ausdrückt, die gar nicht da sind und dann
ja, ja, das habe ich auch. Ja.
Ja, oder nach 3 Stunden dann irgendwie checkt, so, hey, Alter, was mache ich hier eigentlich seit 3 Stunden, Alter? Und das tut sich halt immer mehr steigern, dass man irgendwie auch das Gefühl hat, man verliert seinen Verstand. Das war für mich eigentlich mit das Schlimmste so, was auf die Droge bezogen ist. Und davon träume ich auch heute noch, dass ich irgendwie, also weil ich habe teilweise dann irgendwie, ich war ja auch 3 Tage wach so im Schnitt.
Ja.
Immer. Und ja, darauf kam ich halt auch gar nicht klar. Einfach, ich habe halt einfach gemerkt, so, ich habe nichts mehr gegessen und mein Körper war einfach so heftig am Arsch, dass ich dann halt nur noch Paranoias hatte, dass ich verfolgt werde oder dass ich Sachen gehört habe, die gar nicht da sind. Und dann teilweise irgendwie habe ich so Erinnerungen, die halt auch immer total verschwimmen.
Ja.
Dass ich irgendwo im Raum sitze und ich unterhalte mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten, also mit irgendwelchen Junkies halt.
Ja.
Und auf einmal sitze ich da, weiß nicht, wer ich bin, weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin und habe eine totalen Ich-Auflösung und ich weiß nicht, wie man das nennt, was unheimlich viel Angst gemacht hat, dass man wirklich denkt so, okay, ich verliere meinen Verstand, ich kann nicht mehr Realität von Wahrheit unterscheiden, also Realität von Einbildung
von
unterscheiden.
Traum oder wie, ja, wie auch immer. Ja, ja, das ging mir auch oft so. Also cool, dass du das auch so beschreibst, ist natürlich weniger cool, dass das so passiert ist, aber eben mit diesen Paranoia-Anfällen, so dass du denkst, ständig dich verfolgt einer oder irgendwelche Monster, Schatten wollen dich umbringen. Und dann so das mit den Pickeln gesagt, weil bei mir hat es auch mit Pickel angefangen. Und irgendwann habe ich mir halt eingebildet, dass die Pickel keine Pickel mehr sind, sondern Käfer. So, und die muss ich jetzt da irgendwie rauskriegen. So,
ja.
Und dann habe ich die ja mit so einer Klinge irgendwie versucht rauszumachen und, und Ding. Und irgendwann war es so, dass eben sich die Filme, also die irgendwie körperlichen Symptome, wie irgendwie Nebenhöhlen verätzt und nichts gegessen und Hals tut weh und Nase so halb offen und sowas, das hat sich dann gekreuzt mit den psychischen Sachen, sodass du eben dieses Paranoia, dann hast du Leute, so bist völlig im Film. Und bei mir war es am Anfang der Zeit so gewesen, dass ich irgendwie immer so einen Horrortrip haben wollte. Also, wir saßen dann immer so da und dann haben wir quasi erzählt, wie heftig jetzt unser Wochenende war und was wir alles erlebt haben. Und dann habe ich mir auch öfter mal so Horrortrips jetzt ausgedacht, also wo ich irgendwie dachte, der Teufel holt mich, weil ich halt einfach immer noch krasser sein wollte, ich wollte immer noch mehr Aufmerksamkeit haben. Und irgendwann war ich dann aber so in den Filmen drin. So, und da wollte ich die dann nicht mehr haben, wollte wieder raus, das ging aber nicht mehr.
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch irgendwie eine Zeit lang, also gerade eigentlich auch in der heftigen Phase, habe ich mir auch immer gewünscht, den Verstand zu verlieren. Ich denke, das hat irgendwie auch damit zu tun, dass ich mich nicht mehr spüren wollte oder irgendwie auch, also ich meine, da hat sich ein Freund von mir umgebracht zum Beispiel.
Ja.
Oder, also ich meine, ich war in einer total toxischen Beziehung, wo ich geschlagen wurde und was auch immer. Und da fand ich immer das total geil, irgendwie so rumzuhocken bei irgendwelchen krassen Leuten und ja, da irgendwie meine Filme zu schieben. Und dann habe ich mich da so voll dran reingeredet, so und geredet und geredet. Und ich fand es voll geil, dass ich irgendwie irgendwann gar nicht mehr meine eigenen Gedanken fassen konnte und so total kontrolllos war.
Ja.
Und auch so total tabulos. Also ich meine, ich hatte vor nichts mehr Angst. Ich hatte nicht mal Angst vorm Tod. Ich hatte keine Angst vor Leuten, die wirklich eigentlich angsteinflößend sind. Und ich fühlte mich halt total krass.
Das war bei mir genauso. Also ich wollte ja dann immer bei irgendwelchen harten Mafia-Leuten mitmachen. So, und das, da hat ja nur die Droge irgendwie aus mir gesprochen. Also es wäre ja völlig absurd gewesen, wenn ich mit so Mafia-Leuten da einsteige, mit Heroin verkaufen. Ey, ich kannte niemanden, der Heroin gekauft hätte, geschweige denn von mir. So, und dann fragen die dich, ja, wie lange brauchst du dafür? Und dann sage ich 2 Wochen. So, und wenn du halt nicht zahlen kannst oder nicht liefern kannst, so, dann stechen die dich halt ab. So, und ich war aber auch so in dem Film gefangen und ich stand dann auch immer da und habe gesagt, und wenn ich sterbe, ist mir das völlig egal. Das ist so, und das ist voll interessant, dass du das eben auch so erlebt hast, dass man sich echt in so eine Abwärtsspirale reinredet. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei dir auch so gewesen ist, dass man halt in so typischen Truffi-Buden sitzt und jeder fährt immer so seinen eigenen Film. Also jeder erzählt einfach irgendwas. So, es sitzen zwar 10 Leute in einem Raum, aber jeder fährt seinen eigenen Film.
Mhm, voll. Ich meine, ich habe auch immer totale Laberflash gehabt. Also ich war auch immer die Psychotante, haben die mich immer genannt. Ich habe dann immer versucht, die Leute zu analysieren, was ihr tiefstes Problem ist, und war immer irgendwie so die Tante für alles so. Und ich glaube, das fand ich auch irgendwie krass, dass ich durch dieses Crystal halt auch so mich übermächtig gefühlt habe und irgendwie null Angst hatte, irgendwas zu sagen. Und ich habe halt die krassesten Leute auch irgendwie analysiert und habe die heftigsten Sachen von denen rausgekriegt. Einfach nur für mein Ego so. Ich habe damit ja gar nichts gemacht, aber ich habe einfach dieses Psycho-Ding da so zu spielen, so, weißt du?
Um sich halt wieder besonders zu fühlen irgendwie, ne?
Genau, ja. Und sich von sich selber abzulenken. Das war, glaube ich, das wichtigste so Ding.
Es deckt sich relativ. Es ist natürlich immer anders, weil wir andere Geschichten haben, andere Charaktere sind und sowas. Aber es deckt sich schon immer so mit dem, was ich auch so erzähle und mit den Leuten, die ich immer so kennenlerne. Weil oft geht es ja 13-jährigen Kindern in der Schule jetzt so genauso. Und ja, es ist einfach einmal in diesen Strudel reingeraten, ist es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen.
Sau schwer, Alter.
Genau das würde mich jetzt interessieren, weil bei dir gab es ja jetzt, gab es Psychiatrie, Gefängnis gab es nicht, aber gab es Psychiatrie?
Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, 2 Wochen lang, während das nicht mega drauf war, Alter. Oh Gott, aber selber in der Psychiatrie bin ich nicht gelandet. Weil ich glaube, ich konnte das auch echt gut, irgendwie diese 2 Welten so aufrechtzuerhalten. Also ich meine einmal diese Junkie-Welt, wo ich voll den Psycho-Ruf hatte, und dann diese Welt, wo ich in die Schule gegangen bin, wo ich nach Hause gegangen bin und so weiter. Also ich meine, das ist zum Ende hin immer mehr zusammengebrochen. Aber das haben halt so Leute, die mich jetzt hätten irgendwie einweisen können oder irgendwie Interesse daran gehabt hätten, haben das einfach nicht mitbekommen. Also ich konnte es immer, ich bin einfach nicht immer bei den crazysten Leuten gewesen, wenn ich irgendwie meinen Verstand verloren habe. Und ich habe mich zum Beispiel öfter in einen Friedhof verkrümelt. Das war so ein geschlossener Friedhof, dort, wo ich konsumiert habe. Und wenn ich wusste, okay, wenn ich jetzt nach Hause gehe, merken meine Eltern, dass ich einen Schaden habe. Dann bleibe ich lieber auf dem Friedhof die Nacht so und gammel hier mein Leben, bis ich wieder klarkomme, und dann gehe ich erst nach Hause. Eingewiesen oder so war da gar nichts. Und erst mit 19, als ich dann soweit war, wirklich ernsthaft überlebt habe, ob ich mir das Leben nehme, dann kam ich ja zu meiner Mutter nach Hause und dann kam ich sozusagen auf Entzug. Und dann kam die Therapie. Ja, das war dann die erste Einrichtung sozusagen, wo ich dann hinkam.
Ja, da waren jetzt schon wieder zwei spannende Sachen. Also zum einen, dass, also wenn du mit 14 angefangen hast und mit 19, dann waren das ja so irgendwie 5 Jahre Konsum, je nachdem welches Monat und bla, aber sagen wir mal 5 Jahre. Und bei mir waren es natürlich auch, also zufällig auch 5 Jahre. Und ich habe es eben auch geschafft, mich in 5 Jahren so kaputt zu konsumieren, dass, ja, also ich hatte oft diese Selbstmord-Dinger. Ich glaube, das kommt unweigerlich auch einfach auf dich zu, wenn du dich die ganze Zeit mit so harten Drogen wegmachst. So, dann kommt es irgendwann, weil ich kenne so viele, wo es irgendwann dann so den Moment gibt, wo du denkst, scheißegal, hänge ich mich halt weg. So, und schreist es auch noch rum und sowas. Also, ich wollte damit jetzt eigentlich sagen, interessant, dass das auch bei dir in kürzester Zeit quasi so gewesen ist. Und das mit dem Friedhof. Friedhof ist ja jetzt nicht der gängige Ort, wo man sich irgendwie aufhält. Wir haben uns aber auch öfter am Friedhof rumgetrieben, weil das quasi, ich glaube, das war auch wieder so ein Aufmerksamkeitsding. So, es hat nicht gereicht, einfach jetzt in der Bude abzuhängen. Also es musste auch schon wieder irgendwie so, ja, halt einfach so ein Friedhof sein, irgendwie so ein Ort des Grauens, und da traut man sich aber dann trotzdem abhängen. Und also es erinnert mich eben auch, dass wir da uns oft rumgetrieben haben, aber so in der Anfangszeit. Irgendwann war ich ja da gar nicht mehr in der Lage, irgendwie, dann war ich entweder in der Stammdisco, wo ich irgendwie 4 Jahre, viermal die Woche dieselbe Party gefeiert habe. Also war ich immer in meinem Loop drinnen. Da war ich entweder Drogen holen oder halt in meiner Wohnung konsumieren. So, irgendwann habe ich da gar nichts mehr gemacht. War das jetzt mit diesem Friedhof Zufall, oder hast du da auch so eine irgendwie so eine Verbindung zum, ich muss jetzt noch mehr schockieren, oder warum Friedhof?
Nee, also mit schockieren und so, das war eher immer im Park, also dass man halt irgendwie, oder dass ich halt einfach mit, weißt du, ich meine, das war natürlich auch ein krasses Bild, weißt du, so ein junges, hübsches Mädel so, die irgendwie fertig aussieht, aber halt irgendwie Potenzial drin gesehen wird. Ich meine, das war allein schon schockierend, dass ich mit so einem Typen zusammen war, der war 30 und voll tätowiert von oben bis unten, auch das Gesicht tätowiert, und der crazyste Punker, den du dir eigentlich von der ganzen Stadt so aussuchen kannst.
Also richtig mit Gesicht tätowiert?
Ja, also richtig, ich habe noch selten so einen krassen Typen gesehen, sozusagen.
Ja.
Auch vom Feeling her, also total manipulativ unterwegs, alle hatten Angst vor dem und so.
Ja.
Also allein das war ja schon so ein Protest oder so ein Schockmoment für die Leute.
Ja.
Aber mit dem Friedhof, das war eigentlich eher so eine, von wegen so eine Überlegung, auf dem Friedhof geht keiner nachts, außer du hast einen totalen Schaden.
Ja.
Aber eigentlich so was, so ein Schutzort für mich, weil da konnte ich mich verstecken irgendwo hinten in der Ecke, und da konnte ich davon ausgehen, dass da höchstwahrscheinlich keiner nachts rumläuft. Und deswegen war das einfach der Ort, wo ich mich sicher gefühlt habe. Weil im Park oder so, da waren halt immer dann schwedige Gestalten so unterwegs.
Ja, verstehe. Ja. Also eher so eine Schutzmaßnahme quasi, weil sich da im Normalfall keiner rumtreibt.
Ja.
Ja.
Und der war auch einfach super schön. Das war so ein geschlossener Friedhof, der halt alles überwachsen war mit Efeu und so. Das war auch einfach ein schöner Ort.
Ja, verstehe. Umso mehr interessiert mich jetzt noch mehr der Weg raus. Also, wie hast du es denn jetzt gemacht, dass du hier von Konsum und so kurz vor einer Psychose und irgendwie verrückt werden, einfach zu dem gekommen bist, der du heute bist? Das war ein richtiger Scheißsatz.
Warte mal.
Nee,
warum?
Das war richtig verkackt, aber das lassen wir jetzt nicht drin. Sag doch mal, wie war der Weg jetzt von hier, ich werde verrückt, weil ich so viel konsumiere und ich komme überhaupt nicht zurecht, zu, ich studiere jetzt soziale Arbeit und mache YouTube, um Leute irgendwie davor zu bewahren. Der war super, der Satz.
Also, Ich denke, mir war es eigentlich von Anfang an irgendwie klar, dass das, wenn ich das mein Leben lang mache, dann werde ich nicht, dann werde ich keine 30. Deswegen war das für mich ziemlich schnell klar, also schon nach 2 Jahren oder so, dass ich irgendwann damit aufhören muss. Aber dachte ich mir halt so, ja, ich habe ja noch Zeit und so, scheiß drauf, und habe mich halt weggeballert, bis ich dann halt an einem Punkt war, wo ich von selber nicht mehr, also nicht mehr da rauskam. Also ich habe dann auch 1-2 Mal versucht, irgendwie aufzuhören. Dann habe ich es irgendwie 3 Wochen geschafft, aber dann bin ich halt noch mal krasser rückfällig geworden. Und dann habe ich auch ziemlich schnell begriffen, okay, wenn ich das hier jetzt die ganze Zeit immer wieder versuche, irgendwie so Larifari aufzuhören, dann kommt das mit einem riesen Bumerang zurück.
Ja.
Genau, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache erstmal mein Abi fertig, weil ich habe ja währenddessen noch mein Abi gemacht. Und das war auch wirklich totaler Absturz, ey.
Aber während des Filmeschiebens und kaputt sein, hast du dann dein Abi noch geschrieben?
Das ist so gestört gewesen, ey.
Ja, aber das ist schon eine Leistung. Also ich konnte irgendwann keinen DVD-Player mehr bedienen und du schreibst noch ein Abi.
Ja, aber ich konnte ja teilweise auch nicht. Weißt du, überhaupt in dem Saal zu sitzen, ey, und sich da so zusammenzureißen, dass du nicht hier gleich schreiend rausrennst, weil du die ganze Zeit denkst, die Leute reden mit dir und du musst die ganze Zeit dir einreden, ey, nein, du bist jetzt hier im Abi, du schreibst jetzt hier die Geschichtsklausur zum Beispiel. Und weißt du, das war so krank. Ich bin teilweise dann auf die Toilette gegangen, habe erstmal geheult und so und habe dann irgendwie was versucht zu essen und so, weil ich halt wusste, okay, wenn ich was esse, dann wird es oft besser. Und habe dann noch eine Line gezogen oder, also damals habe ich dann schon geraucht. Oder ich bin halt auch einfach nicht erschienen. Manchmal bin ich halt nicht erschienen. Dann habe ich, wir haben zum Beispiel einmal unsere Hausärztin dann überredet, dass sie mir eine Krankschreibung gibt, obwohl ich gar nicht krank war, weil ich halt einfach total zugestopft war, so. Und ja, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es halt irgendwie geschafft. Das ist auch total crazy.
Ja, ich kann mir die Situation sehr gut vorstellen, weil das völlig, völlig im Film halt ist. Aber was hast du denn dann da für Noten geschrieben? Also was hast du für einen Durchschnitt?
Ich habe tatsächlich eine 2,8, ey.
Naja, das ist ja, also, das ist schon eine Leistung, das muss man einfach mal sagen. Und jetzt machst du quasi dein soziale Arbeitsstudium und das habe ich dich... Also es gibt ja, ne, für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt das hier zufällig zum ersten Mal hören, wie auch immer. Es gibt ja schon 3 Podcast-Folgen, weil wir haben uns schon mal getroffen in Stuttgart und da haben wir coole Sachen gemacht. Das gibt es bei mir als Audio und wenn ihr es aber mit Bild sehen wollt, dann gibt es bei Nadira auf dem YouTube-Kanal. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Es war aber anscheinend nicht... ultra kluges, ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder, nämlich, du wolltest ja, also du hast ja quasi gesagt, dass du jetzt hier dein soziales Arbeitsstudium machen willst und YouTube nebenbei. Ich muss ja mal kurz, ich habe mega Tonprobleme wegen des Kopfhörer, weil gestern ist mir das Mikro wieder mal umgefallen. Es hat mein Herz wieder mit Trauer erfüllt. Ich spinne es hier ein bisschen.
Aber ich höre dich, ich hör dich super, ja.
Super, top.
Aber du hattest eigentlich, glaube ich, gefragt, wie ich denn da rausgekommen bin. Und das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt, oder? Das mit dem...
Nee, also so angeschnitten. Ja, hau raus. Wie hast du das gemacht?
Ja, genau. Und deswegen war für mich dann erstmal so, okay, ich muss sowieso erstmal mein Abi fertig machen. Dann kann ich mir überlegen, okay, wie komme ich aus dieser Scheiße hier raus, so. Und das habe ich natürlich auch gleichzeitig wieder als Anlass genommen. Okay, dann kann ich mich ja jetzt nochmal richtig fett wegballern.
Ja, okay.
Und genau, und dann war ich halt fertig mit meinem Abi. Und danach kam erstmal ein riesiges Loch. Dann war ich noch damals mit meiner Freundin zusammen. Und also ein halbes Jahr. Und das war die größte Wegballerei, die nur geht. Wo dann auch 1000 kranke Sachen passiert sind, auch das mit den Katzen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht gesehen hast, dieses Video bei YouTube, wo ich mich auch echt schuldig gemacht habe in der Zeit. Ja, ich war halt einfach so verballert und habe die Katzen in der Küche eingesperrt und habe mich dann 3 Tage weggeballert. Ja. Und habe es gar nicht mehr mitgeschnitten. Ich konnte nicht mehr Tag und Nacht voneinander unterscheiden oder überhaupt, ob ja, jetzt ein Tag vergangen ist oder eine Stunde oder so. Und dann waren die halt 3 Tage einfach in diesem Bad in dieser Küche eingesperrt. Und dann total verjunkt bin ich dann irgendwie an die Tür gegangen und dann kamen die halt von Scheiße beschmiert und so, kamen die da raus, total hungrig und
Es ist halt so ein, alles verschwimmt dann so. Ja. Und ich habe auch lange Zeit gedacht, dass ich keine Blackouts gehabt habe, dass ich mich immer an alles erinnern kann. Ja, völliger Schwachsinn, weil irgendwann wusste ich ja gar nicht mehr, wie lange ich schon wach bin, welcher Tag es ist, was vor einer Stunde passiert, das hatte ich keine Ahnung. Also und die Situation erinnert mich ein bisschen an den Film Spoon, wenn das richtig ist, wo der ja auch irgendwie hier die ganze Zeit auf Meth ist und den Koch dann rumfährt und dann sperrt er doch die eine Frau, kettet doch ans Bett und legt so eine übelste Druffi-Musik auf und dann bleibt die Platte hängen und er kommt irgendwie alle 5 Tage wieder und schaut, was mit der ist, und weil sie ihm dann wieder einfällt, weil er so im Film ist und bei dir war es jetzt natürlich ein bisschen, aber also ich kann völlig nachvollziehen, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was geht eigentlich ab.
Ja, und dann ist halt auch immer irgendwie ein bisschen der Gedanke gewachsen, so okay, wie geht das jetzt weiter? Was habe ich für mein Leben so vor, so, ne? Was man sich halt auch sowieso für Fragen stellt nach dem Abi halt. Ja. Und dann wollte ich erst noch Psychologie studieren, habe da einen Test gemacht in Österreich, da war ich natürlich unter den schlechtesten. Und bla bla bla, dann sind halt auch noch, also dann sind auch die Nacktfotos bei Facebook hochgekommen und diese ganze Scheiße ist da passiert. Und dann war ich irgendwann so weit, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Und ja, das war halt so ein richtig sonniger Tag. Ich bin mit meinem VW-Bus wieder irgendwie, wollte ich eigentlich nach Hause fahren und habe dann wieder gemerkt, okay, ich kann nicht mehr richtig gucken, so, wie soll ich jetzt nach Hause fahren? Und bin halt auf so einen Feldweg gefahren und da waren so Windräder.
Ja.
Und dann kam mir halt so ein ganz ernster Gedanke, den hatte ich vorher eigentlich nicht gehabt. Also ich habe immer gesagt, okay, mir ist egal, wenn ich sterbe, aber so mich jetzt wirklich konkret umbringen, habe ich nicht drüber nachgedacht. Und dann stand ich so vor diesem Windrad und dachte mir, wie soll diese Scheiße jetzt endlich enden? Und und dann war jetzt so ein ganz klarer Gedanke, ja, ich könnte jetzt eigentlich einfach nochmal 100 Meter zurückfahren und voll gegen dieses Windrad preschen, so Vollgas geben sozusagen. Und dann habe ich versucht, also dann war das erstmal so 10 Minuten, war ich so ganz wie, als würde ich es gleich machen, so auf die Art. Und dann dachte ich mir, okay, ich versuche jetzt nochmal einen Freund anzurufen. Wenn ich den nicht erreiche, dann, ja, scheiß drauf. Und dann habe ich den tatsächlich nicht erreicht. Aber anstatt, dass ich davor gefahren bin, bin ich in Tränen ausgebrochen. Und dann habe ich mich entschlossen, einfach nach Hause zu fahren. Und da habe ich halt meine Mutter getroffen. Also meine Mutter hat mir die Tür geöffnet.
Ja.
Und ich war halt total verheult und auch, das war halt auch super selten, dass ich überhaupt irgendwelche Emotionen rausgelassen habe, weil ich war halt immer das harte Girl so, die sich von nichts irgendwie da unterkriegen lässt und so, ja. Und das war halt dann mal ein Moment, wo meine Mutter mich erreichen konnte und wo ich ihr halt auch ehrlich gesagt habe, dass ich ein scheiß Problem habe. Und genau, und dann hat sie gefragt so, ey, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin sowas von drogenabhängig, ich komme gar nicht klar. Ich weiß gar nicht, ob ich dir gesagt habe, dass ich mich umbringen wollte, weiß ich nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, okay, bist du bereit, Drogenberatung anzurufen? Da habe ich ja gesagt. Und dann haben wir die Drogenberatung angerufen. Und am gleichen Tag noch hatten wir den ersten Termin. Und genau, so ist das dann alles ins Laufen gekommen, dass ich dann,
Und die Drogenberatungsstelle, das hat dann alles so funktioniert? Also, du bist dann dahin, also du wurdest quasi gefragt hier, du hast dir Hilfe gesucht, dann gab es eine Option, nämlich Drogenberatungsstelle, irgendwie Therapie machen und dann bist du dahin und es hat dann so funktioniert, also du hast da so die Hilfe bekommen, die du in dem Moment gebraucht hast?
Also erstmal war es voll schwierig, da überhaupt einen Termin zu kriegen. Und deswegen bin ich so dankbar dafür, dass meine Mutter genau in dem Moment da war, weil wir haben, ich weiß nicht, 10 Stellen oder so angerufen. Und die haben halt alle gesagt, ja, wir haben erst in 2 Monaten wieder einen Termin frei und dies und das. Und das, die sind ja auch krass überlaufen, die Drogenberatungsstellen. Aber meine Mutter war halt voll dahinter, so, ja, dann rufen wir das nächste an, das nächste und das nächste. Und ich hätte halt beim zweiten Anruf schon längst aufgegeben.
Ja.
Genau, und deswegen haben wir es halt dann geschafft, okay, heute ist ein Termin, heute ist der Tag, an dem diese ganze Scheiße aufhören soll oder das Neue beginnt sozusagen. Und genau, dann war auch voll gut, dass meine Mutter mit mir dorthin gefahren ist, weil ich meine, ich hätte ja auch kein Geld gehabt für einen Zug oder so. Also ich weiß nicht, ich habe ja sowieso keine Kohle gehabt.
Ja.
Und dort hatte ich auch wieder Glück, dass die Frau super sympathisch war. Also die war total, die hat sich voll gut in mich reinempfunden, hat nichts von mir erwartet, hat mich nicht unter Druck gesetzt, gar nichts. Und genau. Und dann war halt erstmal so von wegen, ja, okay, wie viel konsumierst du, erstmal so die Bestandsaufnahme sozusagen. Und dann hatten wir jede Woche einen Termin und dann wurde halt langsam so darüber geredet, okay, was könntest du dir vorstellen? Und da ich in dem Moment einfach so am Ende war und ich meine, ich wollte mir das Leben nehmen und ich meine, ich hatte sowieso nichts mehr zu verlieren, ich hatte nicht mehr meinen Ruf zu verlieren, weil jeder Nacktfotos von mir gesehen hat, ich hatte auch keinen Bock mehr überhaupt mit irgendjemandem zu reden, so, also keiner hat mich da irgendwie gehalten und ich habe gesagt so, ey, schick mich so weit wie weg wie möglich und ich will eine richtig harte Therapie haben, und ich will so lang wie möglich. Also ich will es einmal richtig machen und dann nie wieder. Dann bin ich für mein Leben clean. Das war so mein Ziel.
Ja.
Und ja, und die Frau hat dann für mich recherchiert und hat mir da ein paar Sachen vorgeschlagen. Und dann kam halt die Heilstätte 7 Zwerge am Bodensee raus. Genau, also ich habe da tatsächlich auch, also die Frau war einfach super. Ja. Und dann hat sie mir halt noch so Safer-Use-Sachen gegeben und so. Aber ja, also ich habe...
Wie lange war dann die Therapie da?
2 Jahre.
Ah ja, okay. Also war schon eine längere, also eine Langzeittherapie. Ja. Und also es ist halt eben genau dieses Hilfe suchen, Hilfe annehmen. Du hast es jetzt in dem Fall so gemacht. Und ganz wichtig ist einfach, ohne die ganzen tollen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Lehrer, Lehrerinnen, Psychologen, Psychologinnen, die es alles so gibt, würden wir es nicht rausschaffen. Weil ich hätte es nicht rausgeschafft, hätte ich meinen Sozialarbeiter, Supercoach nicht getroffen. Mhm. Du hättest es auch nicht geschafft, wären da nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit gesessen. Und ich würde sagen, wir haben 43 Minuten.
Ach krass.
Ja. Machen wir erstmal Schluss. Also für alle, die da noch mehr erfahren wollen, also wir können sehr gerne für euch nochmal hier so ein Interview-Talk, wie auch immer, raushauen oder vielleicht auch nochmal so außergewöhnliche, ich nenne es jetzt mal Spiele, wie wir bei dir auf dem Channel gemacht haben. Ich fand's cool. Möchtest du noch abschließende Dinge sagen, was möchtest du den Leuten noch verkünden, wie geht's bei dir weiter, also du machst dein Studium fertig, nebenbei YouTube und gibt's noch irgendwelche geheimen Pläne, die du jetzt hier raushauen möchtest?
Also ich muss gerade sagen, ich find's gerade richtig geil, mit dir irgendwie über diese Sache nochmal zu reden, weil ich finde auch, umso länger ich clean bin, umso mehr verliere ich auch irgendwie diesen Bezug zu dieser Zeit. Und wie wichtig das ist, irgendwie so entscheidende Personen für jemand anderes zu sein. Und das merke ich halt auch gerade bei YouTube, dass ich habe sehr viele Videos zu dem Thema gemacht. Und jetzt langsam fehlt mir irgendwie, okay, über was rede ich denn noch so, weißt du?
Ja.
Und deswegen stellt sich das gerade ein bisschen um. Also ich will das irgendwie ein bisschen freier gestalten, auch über andere Sachen reden. Also ich meine, Drogen hat halt, also oder überhaupt Selbstwertgefühl ist ja auch auf andere Sachen, also hatte auch eine Essstörung, also ich hatte Bulimie.
Ja.
Und ich will das noch ein bisschen weiter ausweiten, diese ganzen Themen. Genau, also da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt bei YouTube irgendwie weitermache.
Wir genau, dürfen deswegen, auf jeden Fall gespannt sein.
Ja, und wir dürfen, also ich fände es super cool, wenn wir weiter vielleicht irgendwie was machen, weil ich finde es echt geil, wenn man sich da irgendwie austauschen kann. Und
ja, mach mal.
Ja, und naja, und mit meinem Studium werde ich jetzt wahrscheinlich, also werde ich jetzt fertig machen und dann wahrscheinlich erstmal in die Drogenhilfe gehen oder je nachdem, was da kommt.
Ja, ja. Da, ich glaube, das habe ich zu dir auch gesagt, wo wir uns getroffen haben. Also einerseits ist es sehr, sehr cool, weil genau solche Leute braucht es, die eben aus eigenen Erfahrungen erzählen können, jetzt aber das Wissen dann noch von der Sozialarbeiterin haben, weil bei mir ist halt so, ne, ich bin hier freiberuflicher Künstler, Autor, Speaker, dies, das. Mhm. Ich sehe mich als Türöffner, aber ich bin kein Sozialarbeiter. Mhm. Also ich kann da quasi nicht tiefer gehen und es braucht genauso Menschen wie dich. Du musst da aber nur aufpassen, dass es dich da nicht wieder reinzieht, weil ja. Mir tut zum Beispiel sehr, sehr gut, und das passt auch zu dem, was du jetzt vorhin noch gesagt hast, dass du so ein bisschen die Erinnerung auch irgendwie an das Ganze verlierst, weil um damit wirklich abschließen zu können,
ja.
Brauchst du Abstand. Und wenn du quasi ja. da immer, ne, wenn dann dein täglich Brot auch quasi Drogen und Sucht und die Scheiße von anderen ist, ja. Es ist sehr löblich, aber du musst halt aufpassen, dass es ja, dich nicht kaputt macht.
Ja, voll. Ja.
Aber ja, ich bin auf jeden Worte. Fall gespannt. Freunde, seid gespannt. Wir machen jetzt hier Schluss und wenn ihr wollt, dass da noch was kommt, dann haut die 1 in den Chat. Ich weiß, es gibt keinen Chat, aber ich sag das so gern. Haut die 1 in den Chat. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Yo. Okay, ciao.
Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt Kristallklar und Klarkommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. BookBeat, Spotify, Deezer, Audible, get a kick.
Oh, das klingt so toll, aber gibt es auch das normale Buch zum Kaufen?
Hä, was? Ja, ja, natürlich gibt's das auch als Buch. Kannst du überall abchecken, Bro. Es gibt sogar die Graphic Novel über Panini Comics.